SRF 3 Input Podcast.
Seit 70 Jahren ist der Schälenursli unser Freund. Wir sind dieser Geschichte aus dem Engadin verfallen. Die Geschichte, wie der kleine Bub eine kleine Schelle überkommt, aber eine grosse Wett und darum ein grosses Abenteuer eingeht, ganz allein. Wieso packt uns die Geschichte so? Ist es die Sehnsucht nach der heilen Bergwelt und der Natur? Oder ist der Schälenursli einfach unser Superheld? Input ist dort angegangen, wo die Geschichte spielt. Auf Guarda im Unterengadin. Auf den Spuren vom Schälenursli. Ich bin der Reto Wittmer.
SRF 3 Input.
Das bin ich, der Ursin.
Komm, lass.
Und das ist meine Freundin, Zeraina.
Ursin!
Eine Glocke spielt dann auch eine ganz wichtige Rolle.
So eine schöne Glocke habe ich im ganzen Leben noch nie gesehen.
So ist das Leben. Das kommt, das
geht. Ich bin gegangen ins Unterengadin.
Guarda, halt auf Verlangen. Guarda, fermata sin domanda. Guarda, request stop.
Guarda, auf gut 1600 Meter über Meer, da ist das Dorf vom Schälenursli. Da spielt seine Geschichte, die vor 70 Jahren rausgekommen ist. Ich habe die Geschichte zum letzten Mal als Bub gelesen oder eher vorgelesen bekommen. Und jetzt hat mich der Schälenursli wieder gepackt. Es kommt ja jetzt ein Film in ein paar Tage ins Kino. Ihr habt gerade einen Ausschnitt aus dem Trailer dazu gehört. Ich frage mich, wieso ist der Schälenursli so faszinierend, dass sich die Bücher auch heute noch millionenfach verkaufen und jemand nach 70 Jahren einen Film dazu macht? Wieder einmal übrigens, weil es ist nicht die erste Schälenursli-Verfilmung. Es hat schon in den 1950er Jahren einen Film gegeben, eine amerikanische Produktion, Schälenursli aus Hollywood. Und mitgespielt hat in diesem Film der erste lebende Schälenursli überhaupt, der Original-Schälenursli.
Der erste Schälenursli und jetzt kommt der zweite und der dritte, ich weiß nicht.
Das ist der Not Schlegel. Er ist der erste echte Schälenursli. Unser Original-Schälenursli.
Wenn man sieht, im Winter, wenn der Schälenurs auf den Maiersee geht, das sind die einzigen Spuren. Nur von Gems oder von Hirschen sind noch ein paar Spuren und sonst ist alles heile Welt.
Wenn ihr jetzt ein Bild im Kopf habt von einem braunbrünten älteren Mann mit grauem, langem Bart und wachen Augen, dann liegt ihr komplett richtig. Der Not Schlegel ist ein knackiger, cooler Alpöi im besten Sinn. Und mit ihm gehe ich noch mehr reden, wie es war, dort mal so als junger Filmstar und wie es heute war. Weil im neuesten Film wollten sie ihn nämlich auch wieder dabei haben.
Ich habe gesagt, ah, was? Dei? Und dann sind sie gekommen. Du musst unbedingt kommen. Das war im November. Ja. Und dann haben sie gesagt, Haar nicht schneiden und Bart auch nicht schneiden. Und dann habe ich richtig ausgesehen, oder?
Die Geschichte vom Schälenursli. Lassen wir uns mal kurz an diese Geschichte erinnern, auch für die jetzt unter euch, die sie vielleicht nicht kennen. Ich erzähle sie euch, sie ist nämlich schnell erzählt. Die geht so, ein Engadinerbub macht an einem Umzug mit, um den Winter auszutreiben. Das ist ein bisschen so wie sexy Leute in Zürich. Und für das will er gerne eine grosse Glocke, weil er dann vorne mitlaufen darf. Er kommt aber nur eine kleine Glocke über und darum verschwindet er für eine Nacht, schläft dann oben in den Bergen in einem Maiensäß, wo es eine grosse Glocke hat. Und die nimmt er runter ins Tal und darf jetzt im Umzug ganz vorne mitlaufen, dem Umzug am Chalanda Marz, weil er hat die grösste Glocke. Der Schälenursli, ein Macker.
Der Schwengel da in diesen Glocken ist natürlich auch eine Art Penis, der da den ganzen Tag hin und her so in Koitusbewegungen einfach geschwungen wird.
Sagt der Jasper Pult, er ist unser Experte für Brauchtum. Aber mit dem Chalanda Marz sind wir schon am Ende der Geschichte und vom Buch. Blättern wir darum zurück, ganz am Anfang vom Buch.
Das Buch ist voll von Bildern und die schauen wir jetzt miteinander an.
Lässig.
Die Bilder von Alois Garicet, das ist der Illustrator vom Schälenursli-Buch. Das sind die Bilder, die in unseren Köpfen hängen bleiben und hängen geblieben sind. Und bei vielen ist es sicher auch die Erinnerung an die Kassettenversion vom Schälenursli. Heute würde man sagen, ein Audiobook.
Und den Kindern, die die Bilder nicht sehen, aber gleich möchten zuhören, denen erzählen wir einfach ganz genau, was man auf diesen Bildern alles sieht.
Genau das machen wir jetzt. Wir blättern das Schälenursli-Buch durch und schauen genau an bei jedem Bild, um herauszufinden, wieso uns der Schellenursli nach 70 Jahren immer noch so fasziniert und was die Geschichte bedeutet. Ich habe euch die wichtigsten Bilder, die Illustrationen zusammengestellt in einem Video auf srf.ch/input. Und dann wollen wir auch noch wissen, wieso das die Einwohner zu Guarda den Schellenursli als Freund brauchen, aber ihn manchmal auch nicht so mögen. Es geht um Geld. Und dann schauen wir den Frühlingsbrauch, Jalanda Marz, noch etwas genauer an. Was mit dem auf sich hat, neben dem, dass es eigentlich den ganzen Tag ihre Penis schwingt. Und wieso, dass der Schellenursli ein Bünzli ist, also eigentlich ziemlich gut zu uns passt. Ich bin also zu Guarda, also noch am Bahnhof zuerst. Der Zug hat extra für mich angehalten und fährt jetzt weiter. Und dann ist Ruhe. Alles, was es hier hat, ist ein herziges Bahnhofshäuschen, der Billettautomat und ein Infobildschirm mit den nächsten Zügen drauf, die bald einfahren. Sonst nichts. Der Bahnhof von Guarda liegt unten im Tal. Das Dorf ist ein paar hundert Meter weiter oben. Zu Fuss hat man sicher eine halbe Stunde. Ich nehme darum das Postauto, das nach ein paar Minuten vorfährt. Das ist so ein kleines, wo nur etwa ein gutes Dutzend Leute drin Platz haben. Mit jeder Kurve, wo man im Dorf dann näher kommt, sieht man das Dorf so von unten. Es liegt auf einer Terrasse. Und die Häuser sieht man dann auch so von unten. Und das ist auch das erste Bild im Schellenursli-Buch.
Und über all die Häuser raus schaut der Turm vom kleinen Kirchli. Und weil er sieht, wie gerade das Postauto vom Bahnhöfli unten raufkommt, sagt er auch schon von weitem Grüezi.
Als ich oben ankomme, ist die Kille ruhig. Die Sonne scheint nicht, im Gegenteil. Es ist kalt und alles ist weiss. Es hat geschneit über die Nacht. Ja, das ist nichts Besonderes hier oben, Ende September. Die Natur ist halt rau. Und von der Haltestelle sind es zum Glück dann nur 2-3 Schritte und ich lande bei ihm.
Mein Name ist Benno Meisse. Ich führe mit meiner Frau Maya den Betrieb in der 5. Generation. Wir sind seit 122 Jahren ein Hotelbetrieb. 1893 haben das meine Urgroßeltern umgebaut von einem Bauernbetrieb in einen Hotelsustenbetrieb.
Das Hotel Meisser ist ein eindrückliches Gebäude, so ein kleines Grand Hotel aus der Belle Époque. Ja, ein Bijou, das anders aussieht als die Engadinerhäuser, die es sonst hier an den Gassen hat. Und gleich passt das Hotel hier gut rein, finde ich. Es ist kein Fremdkörper. Vorne dran hat es eine Terrasse, wo man ins Tal runter sieht und links davon einen grossen Garten. Also sehr idyllisch. Aber weil es halt kalt ist, gehe ich rein in die Holzstube neben der Rezeption und treffe dort den Chef, den Benno Meisser. Mit ihm schauen wir an, was der Schellenursli im Dorf bringt und wo er eher vielleicht auch ein bisschen nervt. Es geht generell um Geld, ums Geschäft und die Vermarktung des Schellenursli im Schellenursli-Dorf. Und wenn ich das sage, unterbricht mich der Benno Meisser schnell.
Guarda hat die Geschichte des Schellenursli. Guarda ist nicht der Schellenursli, es verkörpert nur Geschichten davon.
Guarda ist nicht Schellenursli. Das ist etwas, was ich hier oben noch ein paar Mal höre. Nicht nur vom Benno Meisser. Aber er irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Er hat ja vorher gesagt, dass er den Hotelbetrieb in der 5. Generation führt. Aber er tönt für mich überhaupt nicht, als wenn er ein Einheimischer wäre.
Ich glaube, ein Einheimischer werde ich nicht nie in meinem Leben, aber da kann man, glaube ich, 100 Jahre da sein. Aber nein, wir sind die 5. Generation da, wobei nicht da aufgewachsen. Wir sind in der Sommerferie sind wir in Guarda gewesen, und sonst sind wir aber in Davos in der Schule. Also wir sind immer so hin und her. Mein Vater ist kurz bevor meine Mutter kennengelernt hat, von Amerika zurückgekommen. Er hat sehr viele Jahre in Amerika gelebt und hat nachher meine Mutter von Zürich kennengelernt. Und dann haben sie geheiratet und bei mir ist einfach der Zürcher Dialekt ein bisschen vorwiegend geblieben, wo meine Schwester völlig walsert, so wie man halt in Davos redet.
Der Benno Meisser ist also ein Einheimischer mit einem Dialekt, wo sich alle ein bisschen drin finden können. Und er ist insofern wirklich ein Einheimischer, weil er zu Guarda zuhause ist und das Dorf und seine knapp 200 Einwohner sehr gut kennt.
Guarda ist eigentlich so bekannt worden durch die Schellenursli-Geschichte, das ist wahr. Gleichzeitig aber auch durch die erhaltenen Strukturen von diesen Häusern, die historische Substanz haben. Und durch den Henri-Louis Wacker-Preis, den wir entgegennehmen durften.
Was bringt der Schellenursli jetzt rein als Hotelbetreiber?
Das ist schwierig zu sagen. Der Schellenursli ist ein Teil von uns. Dorfbevölkerung probiert, nicht allzu gross werden zu lassen, sondern immer noch in den Kinderschuhen zu lassen. Weil gewisse haben ein bisschen Angst, dass man dann nur noch als Schellnusli wahrgenommen wird. Was natürlich aus meiner Sicht gar nicht der Fall ist. Der Schellnusli soll da erlebbar sein, weil er stammt von Gwarda. Es ist die einzig wahre Identität, die er eigentlich wirklich hat. Und ist ein super Botschafter in die ganze Welt raus. Die Geschichte ist ja auf 17 Sprachen veröffentlicht worden. In Japanisch, in Englisch, in Arabisch. Alles Mögliche von Sprachen, wo man den erleben kann.
Ist eh noch zu wenig oder zu viel Schellenhusli?
Es ist eher auf der scheuchen Seite Schellenhusli. Man dürfte ruhig eigentlich den Botschafter ein bisschen mehr ausschlachten. Oder man muss ihn nicht schlachten, sondern einfach veröffentlichen und zu ihm stehen, dass er eigentlich für uns da ist. Weil andere Gebiete oder andere Dörfer würden sich so einen Botschafter wünschen, wo wir einen haben, den wir eigentlich nicht wollen.
Aber wir wollen gar nicht. Das ist Schellenhusli.
Die Bevölkerung tut sich schwer mit der Identifizierung, mit dem Charakter, dass man eigentlich nachher nur noch auf den abbuchstabiert wahrgenommen wird. Dass es eigentlich heisst, ja, Gwarda ist noch Schellnuslidorf. Dabei haben wir so viel anderes. Wir sind zwar kein Museum, aber wir sind historisch. Wir haben schöne Handwerke, die man erleben kann. Und da hat man ein bisschen Angst, zum nur noch auf den Schellnusli wahrgenommen zu werden.
Gibt es denn die Gefahr?
Aus meiner Sicht überhaupt nicht, nein. Aus meiner Sicht könnte man den Schellnusli viel, viel mehr vermarkten und halt in den Vordergrund auch bringen. Und die Leute, die nachher auf Gwarda kommen und dann auch dürfen erleben und wissen, dass er da war, die tun sich dann auch mit dem Rest identifizieren, beziehungsweise sie entdecken sie eigentlich erst dann.
Ihr hört jetzt, der Schellnusli polarisiert. Viele haben Angst, dass ihr Dorf zu einem zweiten Freilichtmuseum Ballenberg könnte werden. Ein bisschen ein totes Dorf, das dann nur noch ein Museum ist. Gleichzeitig sind sich aber viele schon bewusst, dass viele von diesen Touristen, die hier raufkommen, nicht nur, aber auch wegen der Geschichte des Schellnusli kommen. Und finden, tun die den Schellnusli dann aber nur auf dem Schellnusli-Weg, den es hier hat, und wenn es dann vor dem sogenannten Schellenusli-Haus steht. In dem Haus hat die Schriftstellerin Selina Jones gelebt, die diese Geschichte geschrieben hat. Reingehen können Touristen nicht, das Haus ist privat, es gehört einer Familie aus Basel.
Ein richtig schönes Engadiner Haus ist das, mit einer grossen, geschnitzten Haustür aus Holz und mit Verzierungen an der Mauer. Und dann hat es ein Fenster in dem Haus, wo so gewunderig auf die Strasse rausschaut, dass es sich vor lauter Wunderfitzigkeit ein Stück weit aus der Mauer rauslehnt. Solche Fenster sagt man Erker. Neben der Haustür steht eine grüne Bank und von dieser Bank kann man auf einer Rutschbahn aus Holz bis auf die Strasse runterrutschen.
Lässig.
Lässig, so ein Engadiner Haus mit den dicken Steinmauern und dem Holzbänkchen vorne dran, wie es im Schellenursli-Buch auf der nächsten Seite gemalt ist. Lässig, aber auch nur, wenn man es sich leisten kann, sagt der Hotelbesitzer Benno Meisser.
Sie sind natürlich nicht günstig zu haben, das ist so. Sie bedingen sehr einen grossen finanziellen Unterhalt pro Jahr. Sie sind energetisch natürlich nicht sehr optimal, obwohl man da natürlich immer probiert, ein bisschen dort und da zu optimieren. Vielleicht mal ein neues Dach oder mal neue Fenster und so weiter. Ich muss aber sagen, zum Glück ist Gwarda unter Heimatschutz, Denkmalschutz, so stark geschützt, wie es ist. Weil sonst würde sich das völlig verändern. Gewisse Änderung, gewisse Entwicklung muss passieren, das ist klar. Weil sonst ist ein Dorf irgendwann einfach tot. Man kann es anschauen als Museum. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen da leben und lebenswürdig sein. Aber wenn man jetzt einfach könnte herstellen, was man möchte, Hochhäuser oder grosse Mehrfamilienhäuser und so weiter, würde ich als problematisch betrachten. Also das Dorf Gwarda ist so beliebt, weil es so ist, wie es ist. Und ich denke, es braucht sehr ein feines Fingerspitzengefühl, um eine Entwicklung zu lassen, wo sicher nötig ist.
Gwarda, die Engadinerhäuser und die Pflege der heilen Schellenusli-Welt, da geht ins Geld. Um Geld geht es aber nicht nur bei den denkmalgeschützten Häusern. Um richtig viel Geld geht es beim Schellenursli als Marken, als Produkt. Und da hat Gwarda nicht immer etwas davon, oder wenn, dann nur indirekt. Und zwar dann, wenn der Schellenursli fremd geht, wie jetzt beim neuen Film. Er steht in der Gestelle der Sparläden. Spar ist ein grosser Sponsor vom neuen Film und darf dafür Bierbrot, Käse, Joghurt, Sirup und sonst noch ein paar Dutzend mehr Produkte verkaufen, wo der Schälenursli dann auf der Packung vorne drauf ist. Das Bild vom Schälenursli, wenn er so da steht, die Arme auf die Seiten rausgestreckt, die Handfläche so unnatürlich gegen Führen.
Spar hat sich wahrscheinlich die Rechte einfach frühzeitig gesichert, wird er dafür auch einen relativ grossen Betrag ausgeben. Und ich gönne es ihm, wenn es Erfolg hat damit. Die Ironie an dem Ganzen ist eigentlich, dass es einfach in Menge Dinge kein Spar gibt. Also wir kriegen die Produkte gar nicht. Aber er ist natürlich ein super Werbeträger für den Rest der Schweiz. Vielleicht ist auch mal angedenkt von der Sparführung aus, ob man das vielleicht sogar auf Europa sparen könnte ausdehnen. Das wäre natürlich noch viel interessanter.
Eigentlich müssten ja Produkte aus Guarda das Label Schälenhursli haben. Das, hat man das verpasst?
Der Schneller ist der Geschwinder, das ganze Leben so. Wenn jetzt halt das der Spar ist, dann nachher haben sie halt die Einheimischen verschlafen, kann man so etwas sagen. Auf der anderen Seite, ich kenne das aus meiner Tourismuszeit, als ich im Tourismusverein tätig war, haben wir selber mit diesen Rechten zu kämpfen gehabt. Und es ist wirklich ein Kampf, dass man da etwas machen darf.
Es ist vor allem ein Kampf mit denen, die das Recht vom Namen von der Marke Schälenursli verwalten. Für die Erben von den beiden Machern vom Kinderbuch, der Selina Jöns und dem Alois Garicet. Und da ist es schwierig, etwas zu machen mit dem Schälenursli-Label.
Und wenn man etwas machen kann, dann nachher ist es sehr teuer. Also leider ist es nicht ganz ein einfaches Thema.
Wer darf mit dem Schälenursli Geld verdienen und wer nicht? Ein schwieriges Thema. Für Guarda ist der Schälenursli da schon fast eine Nummer zu gross geworden. Zu teuer auf jeden Fall. Die Kleinglocke bleibt zu Guarda. Und die Gross hat den Spar, wo jetzt das Big Business macht.
Das ist der Ursli. Schaut ihn an.
Das machen wir. Wir gehen weg vom Geld zu der Geschichte vom Schälenursli. Auf die nächste Seite vom Buch, da ist er gross gezeichnet, ganz allein, eben so, wie er jetzt auf das Sparprodukt drauf ist. Wir schauen ihn und seine Geschichte an, wir wollen die Bedeutung herausfinden von der Geschichte, die Auswirkung, die die Geschichte auf uns hat, die uns ja schon seit 70 Jahren so packt, also die Mischung aus heiler Welt und Horrortrip. Wir machen die Analyse zusammen mit dem Alfred Messerli von der Uni Zürich. Er ist dort Volkswissenschaftler und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Kinderbüchern, mit Märli und dem Schälenursli aus Guarda.
Ich bin auch ein grosser Fan vom Schälenursli und habe ihn gesehen. Bevor ich in die Schule gegangen bin, haben wir drei Kinder, den Schälenursli geschenkt bekommen. Für mich ist das vor allem auch eine unglaublich fremde Geschichte gewesen. Also, da kommt mir Bengalien in den Sinn. Das Graubünden ist also wirklich sehr, sehr exotisch. Wir sehen eine Ärmlichkeit. Also, wir haben Nagelschuhe, die einem ja ein bisschen an Militärnagelschuhe erinnert. Unbequem, aber sicher vernünftig in dieser Berggegend. Wir haben eine Jacke, die ja, so halbwegs zusammenpasst. Das heisst, wir haben seine Zähne, wo wir unsicher sind, ob sie gesund ist. Also es gibt also ein ärmliches Moment, ein befremdliches Moment. Es ist eine ganz andere Welt und das ist das Faszinosum. Also er kommt in der kindlichen Rezeption das Kinderzeichnungshafte uns entgegen, entfernt sich in der Verfremdung von dieser Figur, die sie aber auch wiederum interessant macht.
Der Schälenursli. Ein bisschen unheimlich finde ich ihn, als ich zum ersten Mal das Buch wieder in die Hand genommen habe. Wenn man da so anschaut, ist er kein Wesen aus einer heilen Welt. Und es hat mich erstaunt, dass er eigentlich ja nicht wirklich ein hübscher Bub ist. Nichts Herziges. Irgendwo auch bedrohlich auf eine Art, wenn er einem so anstarrt auf dem einen Bild. Aber das zücht uns eben rein, sagt Alfred Messerli. Es gibt eine Spannung zwischen dem Fremden vom Schälenursli und dem Vertrauten. Und die ganze Geschichte hat dann eigentlich ganz simpel eine klassische Struktur von einem Märli.
Also wir haben eine Mangelsituation am Anfang der Geschichte.
Das ist keine Glocke, das ist eine Schale.
Und du bist der Schälenursli.
Da ist sie individuell, er leidet darunter. Das kleinste Glöckli, das geht nicht. Also eine Mangelsituation. Und dann tut der Held beschliessen, sich zu isolieren von der Gemeinschaft.
Mit dem kleinen Glöckli in der einen Hand und dem Stecken in der anderen ist er losgezogen.
Darum ist er der Held. Er kann sich isolieren, ist beweglich. Und er macht eine Wanderung, eine Suchbewegung von einer vertrauten Alltagswelt. Das ist das Haus, das ist die Mutter und so weiter.
Schau, da kommt schon der Ursli aus der Schule.
Bewegt er sich weg in eine fremde, jenseitige Welt. Das ist da die Natur, das ist der Schnee, das ist die Einsamkeit, das ist natürlich die Gefahr vom Abstürzen und so weiter.
Aber dann ist das schmale Hängebrückli gekommen, mit Schellen von Schnee und Eis, auf diesen wackeligen, schwubbligen Brettli. Hat es wirklich Mut gebraucht.
Und löst das Problem, das heisst, er nimmt, findet da, was er sucht.
Und dort an der Wand ist sie gehangen. Die wunderschöne grosse Plumpe.
Und geht wieder zurück.
Mei, haben die Augen gemacht. Sie haben es fast nicht können glauben, dass der Ursli auf das Mal so eine Wunderglocke hat und nicht mehr die kleine Schelle von gestern.
Also in dem Sinn haben wir ganz klassische Struktur, also die Wanderung, die Bewegung vom Held, vom diesseitigen, jenseitigen, das Problem wird gelöst und er kommt wieder zurück.
Wenn ihr selber ein Kinderbuch schreiben wollt, das ankommt, müsst ihr es einfach so aufbauen wie der Schälenursli. Glückliche Welt, Problem, Wanderung, Problem lösen, zurückgehen und alles ist gut. Happy End. Der Schälenursli ist ein Märchen, einfach ohne Zauberei.
Man kann sagen, ja, wir haben ja in dem Sinn praktisch fast auch die Märchenräume, also der befriedete Raum, den ich als Kind in der Wahrnehmung unglaublich als beruhigend gesehen habe, nämlich die dicken Mauern von diesen Bauernhäusern, also Gwarda, das Licht in der Nacht, oder das Heimelige, das Vertraute und so weiter. Also da ist der Schutzraum und er, der sich aus dem Schutzraum raus begibt.
Raus aus der heilen Welt, im heimeligen Zuhause, um oben in dieser Hütte auf dem Berg die grosse Glocke zu holen. Der Weg dorthin ist gefährlich, keine heile Welt. Wenn eure Eltern euch den Schälenursli vorgelesen haben, ist es euch sicher auch so gegangen, dass ihr bei diesen paar Seiten aus dem Buch richtig mitgelitten habt, selber Angst gehabt habt, vor allem bei dieser Brücke über das Doppel, dem Holzsteg.
Ich erinnere mich ganz genau an das Bild mit dem Steg, mit dem Holzsteg, mit den Holzlatten. Und ich weiss als Kind, die Vorstellung, dass der Schälenursli über den Steg geht, das hat mich so... ich habe irrsinnig Angst gehabt. Oder? Und ich habe das... Er war mein Held. Er hat das gemacht. Oder? Der gefährliche Weg ist gegangen. Und die Gefahr, der Steg, ist wirklich auch, wie er sich durchbeugen tut. Oder? Er ist in seiner Bedrohtheit, in seiner Fragilität, der Steg. Es kann brechen, oder? Man kann abstürzen. Ist wunderbar dargestellt.
Da hat Alfred Messerli gesagt, bevor er die Illustration vom Steg angeschaut hat. Einfach so aus seiner Erinnerung heraus, von vor über 50 Jahren. Und dann hat er in meinem Schälenursli-Buch diese Seiten aufgeschlagen.
Ah, da ist der Steg. Ja, das ist eines der wunderbarsten Bilder, wo Bedrohung zeigt und der Optimismus vom Held, wo also nicht runterschaut und sich nicht ängstigt, sondern geradeaus schaut und ganz mit festem Schritt darüber hinweg geht mit seinen Schuhen.
Und oben im Maiensee stehen die grosse Glocke. Er nimmt sie als Kopfrüsse, schläft die ganze Nacht durch, entspannt. Beschützt von den Tieren draussen.
Tiere im Wald draussen, die haben es natürlich gewittert, dass da ein Mensch in der Hütte ist. Und sie sind gekommen. Drei Rehe sind gekommen und das Hasenperli und der Fuchs mit seiner Frau Füchsin und den Marder. Und am Schluss hat sogar noch zwei Gämsen um die Decke geschaut. Von all dem hat der Ursli drinnen in der Hütte nichts gemerkt.
Weil er jetzt schon wieder drinnen ist, im geschützten Raum. Dass während dem Dune im Dorf die Eltern sich Sorgen gemacht haben, hat er auch nicht mitbekommen. Das ist ein bisschen Egoist, der Schälenursli eigentlich.
So könnte man das aus heutiger Sicht anschauen. Ja. Aber zugleich sind wir uns bewusst, das ist natürlich eine schrecklich moralisierende Interpretation von dieser Geschichte, von dieser Geschichte keinerweise gerecht wird. Gerade, dass er jetzt einfach das durchzieht, macht ihn interessant. Dass er die Sache vernünftig durchzieht. Also, ja gut, wenn es der Eltern mitteilt, hätte es gesagt, kommt gar nicht in Frage. Also, von dem her hat auch das seine Richtigkeit. Er kann sich ja nicht informieren, er muss es durchziehen.
Und was ist jetzt mit dem Hauptthema im Schälenursli? Dem Schwanzvergleich. Die grössere Glocke ist die besser.
Konkurrenzdenken, Wettbewerb ist drin, aber das ist okay, das gehört zu unserer Kultur. Wenn man dann schon einen Umzug macht, wo die Träger von diesen verschiedenen Schellen in der Grösse von diesen Schellen antreten, beziehungsweise ihre Position in dem Zug haben, dann ist das Prinzip schon drin angelegt, dass da natürlich dann auch die Frage vom Wettbewerb ist, meine Schalengröße und so weiter, ins Spiel kommt. Und dass man da nicht nur tricksen will, behauptet meine Grösse, wenn es gar nicht stimmt, sondern auch schaut, dass man eine grössere findet. Tut.
Der Schellenursli hat seine grosse Glocke gefunden, ist zurück ins Dorf und dann der Triumph.
Der Triumph, der ist jetzt in dem Bilderbuch nicht eigentlich ausgekostet. Also der ist klein gehalten. Das ist vielleicht so eine Überlegung auch. Der Held, der aus der Gemeinschaft in Anführungs- und Schlusszeichen heraustritt, oder? Mutig ist, einen Reifungsprozess macht, wieder zurückkommt, er wird dann doch wieder eingebunden. Er muss wieder auf ein normales Mass zurückgestutzt werden. Er hat seinen Triumph, sein kleines Triumphli, kann man sagen, der Ursli, der Schellenursli vorne vorauszugehen, aber er ist da wieder relativiert, sagen wir mal. Von dem her würde ich sagen, ja, der Triumph ist nicht wirklich ausgekostet, sondern ist dann typisch auch nochmal in einem Festessen in der Familie, also praktisch wieder ins Private zurückgeholt. Und das stimmt ja insofern, als man gesagt hat, der Ausgangspunkt ist ein Privater eigentlich. Das ist sein Problem, das er hat. Oder? Er tut nicht das Problem vom Dorf und so weiter lösen, sondern sein Problem. Und in dem Sinn ist es auch richtig, könnte man sagen, dass es in dem also klein abgekocht wird. Also auf das kleine Problem, das er war.
Könnte man sagen, so, er ist einer von uns geblieben.
Er ist einer von uns geblieben, genau. So. Er war ein sehr taffer, junger Bursch aus dem Guarda.
Also er überbordet jetzt nicht, das ist von dir auch noch sehr, also sehr schweizerisch. Erfolg ist gut, aber also bitte nicht dann gerade...
Ja, das würde ich auch sagen.
Nicht gerade überborden und sich den Erfolg in den Kopf steigen lassen. Der Schellenursli ist kein Dieter Bohlen, eher ein Roger Federer. Also kein Aufschneider und Schnorri. Erfolgreich, aber gemögig und bescheiden. Ein bisschen ein Bünzli, weil sonst vielleicht die heile Welt gefördert wäre. Stoppen wir schnell das Gebimmel. Jetzt geht es nicht um den Schellenursli. Wir haben auch noch andere Themen in unserer Hintergrundsendung Input. Sabine Meyer ist bei mir aus dem Input-Team, die Kollegin. Und sie braucht Hilfe für ihre nächste Sendung. Also du suchst Interviewpartnerinnen.
Meine nächste Sendung am 1. November geht um Mütter, Frauen, die ihre Familie verlassen haben, für eine andere Frau. Mich nimmt es Wunder, was für Probleme haben die Leute gehabt, die Frauen, wo sie sich zu dem Schritt entschlossen haben, mit was für Klischees, Tabus sind sie konfrontiert gewesen. Ich suche die Frauen, die selber über ihre Geschichte erzählen. Ich möchte aber gerne auch mit Kindern reden, die vielleicht heute erwachsen sind, die das erlebt haben. Oder natürlich auch mit Männern, die von ihrer Frau verlassen worden sind, für eine andere Frau. Aber ganz wichtig, es sollen Kinder im Spiel sein, also Mütter, die da noch mit dem Klischee der Mutter, den Erwartungen, verbunden sind.
1. November ist schon die Sendung, das ist schon bald. Also meldet euch möglichst schnell. E-Mail, oder? Am besten.
Per E-Mail input@srf3.ch. Input.
Schalandamatz. Um diese Tradition geht es im Schellenursli. Der Brauch ist wegen dem Schellenursli eigentlich erst im Rest der Schweiz bekannt worden. Wir schauen, was der Schalandamatz ist und wie er Engadin spaltet. Und zwar wegen den Glocken.
Romanisch Plumpen, Treichle.
Da ist der Jasper Pult. Er ist im Engadin aufgewachsen, genauer im Unterengadin, also dem Teil des Engadin, wo der Schellenursli herkommt. Und er kennt Traditionen und Brauchtümer von da. Und er ist sogar indirekt mit dem Schellenursli verbandelt. Sein Vater hat nämlich das Vorwort geschrieben im Schellenursli-Buch. Wie ist das jetzt genau mit dem Brauch, dem Umzug, dem Schalandamatz?
Schalandamatz könnte man jetzt historisch intellektuell erklären. Das wäre Kalende Martii, das wäre der Anfang vom Monat März, wo bei den Römer Jahresanfang war. Das merken wir noch. September ist der siebte Monat, Oktober der achte, November der neunte. Oder? Das ist nur so, weil das Jahr am 1. März angefangen hat. Jetzt ist das sehr wichtiges Datum geblieben im Alpenraum. Wir sind ja von den Römern kolonisiert worden. Und das ist ein Ritualtag geworden, politisch für die Wahlen, aber jetzt eben mit der Tradition vom Vertrieben vom Winter, eigentlich ein Fruchtbarkeitskult. ist es zum Gelandemarkt geworden, wie man das heute noch erlebt. Und das heisst einfach ganz konkret, dass Buben, früher nur Buben, heute auch die Mädchen, dass die durchs Dorf gehen und an verschiedenen Orten, je nachdem, wo wir sind, vor jedem Haus, mit diesen grossen Glocken, mit diesen Treicheln einfach einen Lärm machen, einen riesen Lärm, und dann etwas kriegen. Also das ist auch die Tradition von einem heischen Brauch.
Ein heischen Brauch, das heisst, gib mir etwas. Und im Schellenursli darf der Bub mit den grössten Glocken vorne laufen. Jetzt Achtung, das ist falsch. Das Guarda, also im Schellenursli-Dorf, ist das nämlich gar nicht so. Da sind einfach die Jüngsten hinten und die älteren Buben vorne. Eigentlich unabhängig von der Grösse der Glocken. Dass im Buch die Reihenfolge der Glockengrösse definiert ist, liegt daran, dass die Autorin Celina Jöns die Geschichte schon geschrieben hat, bevor sie dann ins Unterengadin auf Guarda gekommen ist, wo sie dann gewohnt hat. Vorher hat sie eben im Oberengadin gewohnt.
Im Oberengadin, gerade in Zuz, wo Celina Jöns Kindergärtnerin war, dort haben sie es eben so gemacht. Dort haben die grössten Plumpen, die haben können vorne laufen. In Guarda war das nie so. Aber weil sie ja Geschichte geschrieben hatte, schon im Oberengadin, und die Geschichte dem Carriget gegeben hat, hat der Carriget einfach die Geschichte so dargestellt. Und Guarda, wo ja heute das Dorf ist, von Morsin, dort ist bis heute so, dass die am Alter nachgehen. Also der Brauch, so wie er im Buch ist, stimmt nicht genau für Guarda.
Im Oberengadin hatten sie schon immer die grösseren Glocken gehabt, weil sie im Oberengadin mehr Geld hatten. Familie mit viel Geld. Von Salis, von Plantas, d'Orlandis. Familiendynastien und keine so kleine Bergbauern wie zu Guarda. Im Engadin hat es also einen Glockengraben gegeben und den gibt es auch heute noch. Gelanda Marz, im Oberengadin ist es vor allem Kommerz. Die Unterengadiner hingegen leben den Brauch noch so richtig, sagt Jasper Pult.
Im Oberengadin ist es ein Geld verdienen. Dort können sie vor die Hotels und schellen dort und kriegen sehr, sehr viel Geld in St. Moritz, in Potresina. Und das ist dann für die Klassenkasse, für die Schulkasse. Aber das sind Beträge, also, die ich jetzt gerne nicht erwähnen möchte. Das ist dort einfach dann eine Art touristischer Versatzhandlung. So gesehen können wir vom Unterengadin einfach mitleidig das lesen und denken, ja, ihr Armen, wenn ihr instrumentalisiert werdet für die Tourismusindustrie, unser Problem ist das nicht. Im Unterengadin ist der Gelandemarkt sicher bis heute noch der wichtigste Brauch.
Und dann gibt es auch noch ein anderes Problem, wo die Idylle der traditionellen Gelandemarkt-Umzüge manchmal stört. Es sind aufmüpfige Frauen.
In Lavin, wo halt der Brauch vorgesehen, dass eine Frau während einer ganzen Woche für alle dann kocht. Und die zugezogenen Frauen haben das völlig ungerecht gefunden und haben gesagt, da machen wir nicht mit und so. Und dann hat es richtig einen Aufstand gegeben von den Einheimischen, die gesagt haben, ja, aber das ist immer so gewesen und wer da ausgelost wird, der muss einfach daran glauben. Und an diesem Moment sieht man, ob ein Brauch getragen wird von der Gesellschaft, ob er lebt oder nicht. Und wenn man dann sieht, wie die zugezogenen Frauen sich assimilieren müssen, diesen Brüchen gegenüber, und sonst sind sie dann einfach marginalisiert und sind dann einfach nicht Teil vom Dorf, dann kann man sagen, der Brauch lebt.
Allerdings sind Frauen dann aber gleich nicht wirklich Teil vom Umzug, wenigstens noch bis vor ein paar Jahren. Auch heute noch gibt es Diskussionen, ob denn das gut ist, dass die Frauen auch mitlaufen und vor allem, dass es Glocken schwingen.
Ja, das ist eben eine falsch verstandene Emanzipation gewesen, dass man dann gesagt hat, ja, warum sollen Frauen nicht auch mitmachen mit diesen Glocken? Die Frauen haben immer eine ganz wichtige Funktion gehabt. Sie haben vorbereitet der Balin. Das ist das, was am Nachmittag dann stattfindet und für die älteren Kinder dann am Abend. Und das ist eben der Moment der Sozialisierung, wo man tanzt miteinander. Wo die Kinder haben können offen zeigen, wer ist mein Gelandemarkts Schatz.
Gelandemarkt ist etwas wie ein Heiratsmarkt und die Vorbereitungen von dem liegen in den Händen der Frauen.
Und die Mädchen haben dort immer Blumen gemacht aus Papier, sehr schöne, Dekorationen für den Ball und haben auf die Buben gewartet.
Also, die Buben sind im Dorf am Umzeichen mit den Glocken, die Frauen bereiten den Ball vor und dann kommen alle zusammen. Da gibt natürlich auch eine Spannung, ist so ein bisschen prickelnd. Und da fällt natürlich dann weg, wenn die Frauen auch mit den Buben mitlaufen.
Das ist ein bisschen komisch, weil jetzt sagen wir von der Volkskundler-Interpretation her, ist der Brauch als Fruchtbarkeitskult, also der Schwengel da in diesen Glocken, ist natürlich auch eine Art der Penis, der da den ganzen Tag hin und her so in Koitusbewegungen einfach geschwungen wird. Und das Mädchen, das machen, ist dann sehr komisch heute. Aber das spielt ja nicht unbedingt eine Rolle, weil die symbolischen Interpretationen werden so gerne geklebt, sondern es ist Freude, einfach an dem Brauch mitzumachen.
Und jetzt das Original. Wir treffen den Original Schellenursli. Den Not Schlegel und seine Frau, Tilly. Die beiden haben im ersten Schellenursli-Film in den 1950er Jahren mitgemacht. Sie sind dort der Ursin und die Ursina gsi. Und ein paar Jahre nach dem Film haben sie dann geheiratet. Ich bin von Guarda etwa einen Kilometer weiter das Strössli gelaufen zum Villa Boscia. Beim letzten Haus links wohnt der Original Schellenursli, der erste lebendige Schellenursli. So wie er aussieht, würde er heute mehr passen als Alpöi vom Heidi. Graue Haare, graue lange Bart. Das Foto auf srf.ch/input. Als ich beim Haus vorbeigehe, kommt er gerade aus dem Hof raus. Ich habe ihn nicht erwartet, weil seine Frau hat mir am Telefon gesagt, wir würden auf eine Jagdhütte fahren, wo er in diesen Tagen gerade ist. Es ist Jagd im Engadin. Das ist heilig. Aber weil sie danach geschneit hat, können wir nicht mit dem Auto zu der Hütte fahren und zu Fuss, wenn es nicht zumuten muss. Darum ist der Not Schlegel, der Schellenursli, halt schnell zurückgekommen. Nach dem Gespräch geht er dann gerade wieder zu den Hütten rauf, zu Fuss. 2 Stunden Aufstieg im Schnee, kein Problem für ihn, obwohl er über 70 ist.
Ich bin schon ein extremer Naturmensch. Ich gehe viel wandern, viel Bergsteigen. Ich habe vor 2 Jahren einen Schrittzähler gehabt. Morgen früh bis am Abend spät. Und dort ist sofort 30.000, 35.000 Schritte in einem Tag. Und ein normaler Mensch sollte 10.000 machen, um gesund zu bleiben.
Reden tun wir drinnen im typischen Engadinerhaus von der Tilly und dem Notschlegel. Und innen gehen wir durch die grosse Türe, die oben so abgerundet ist. Eine riesige Türe, weil man hier früher mit Ross und Wagen reinfahren musste, um das Heu drinnen abzuladen. Heute ist da ein geräumiger Eingangsbereich und ganz hinten am anderen Ende, da hocken wir uns an, dort ist die Küche, heimelig ist es, genau so muss es innen in einem Schellenursli-Haus sein. Und dann klären wir schnell die Formalitäten.
Über 1400 Meter sagt man allen du.
Ah ja.
Und wir sind 1700. Das ja. Ist ja so. Ich leite hier und da auch Leute leiten, oder für WWF. Und dann sage ich schon zum Voraus. Also, wir sagen alle «du». Das ist viel einfacher.
Ja,
für uns sowieso.
Ja.
Wir müssen immer umdenken, Deutsch auf Romanisch. Romanisch auf Deutsch, oder?
Wenn der Not Schweizerdeutsch redet, ist das für ihn, wie wenn ich oder ihr Französisch redet oder Italienisch oder sonst eine Fremdsprache. Er denkt nicht in Schweizerdeutsch, sondern in Romanisch und muss dann übersetzen. Bei den jungen Engadinern ist das heute anders. Die ticken und denken wirklich zweisprachig, die können schneller umstellen. Also Schweizerdeutsch und Romanisch. Aber für die ältere Generation ist Schweizerdeutsch reden recht anstrengend, weil sie es selten machen. Im uralten Film aus den 1950er Jahren ist es nicht ums Reden gegangen, sondern um die Action vom Schellenursli.
Mit Geissen und Bergen klettern.
Der Not Schlegel hat ihn gespielt, die Hauptrolle, eine perfekte Besetzung, weil der Not ist Schellenursli.
Ein ehrgeiziger Bub, oder?
Ehrgeizig. Wo bist du ein Schellenursli?
Ja, ich bin auch schon ziemlich ehrgeizig. Ja, schon. Ja.
Also dort passt es auch. Da
ja, das passt ziemlich genau.
Aber dann bist du früher, hast du deinen Eltern auch Sorgen gemacht, weil du einfach weggelaufen bist?
Ja, ich bin viel weggelaufen. Ja. Das ist auch jetzt, weil ich einfach immer wieder etwas Neues und immer wieder etwas eine Herausforderung habe. Das ist auch jetzt bei der Jagd, klar, oder? Ich gehe jetzt 52 Jahre auf die Jagd und auch mit ziemlich Erfolg. Und da bin ich auch stolz.
Stolz wie der Schellenursli im Buch, wo er die grosse Glocke eben ins Dorf mitgebracht hat. Für ihn zeigt Schellenursli-Buch überhaupt ziemlich genau die Zeit, wie es dort mal halt war in der Region.
Die Kleinen mussten immer raus gehen. Und die Grossen. Und ein Schellenursli hat dann gezeigt, was mit der Energie und mit Ehrgeiz, dass man kann auch etwas erreichen kann.
Und der Schellenursli hat er dann im Film halt gespielt. Seine heutige Frau Tilly hat auch mitgemacht im Film. Sie war die Schwester des Schellenursli, die Ursina. Und sie hat eher ungern mitgemacht.
Für mich war das nicht so lustig, weil wir viel aus der Schule genommen worden sind zum Spielen. Und das hat mir gar nicht gefallen. Ich wäre lieber in der Schule als zu filmen. Und, ja, aber der Not nicht. Der ist lieber zu filmen als in der Schule.
Wo da das mit dem Film war, wie war denn das? Was hast denn du da machen als Schellenursli eigentlich? Mit den Glocken bimmeln? Oder?
Nein, mit Geissen und Bergen go klettern. Und dann sind wir mit der Familie in ein altes Haus zum zum Nachtessen und zum vielleicht sie müssen mal Butter machen. Und
da sind da ganz viele Leute um Kameras und Skiwerfer, oder wie?
Ja, genau wie, praktisch wie jetzt, ungefähr so.
Und der Lohn war eigentlich, dass du nicht hast müssen in die Schule ein paar Tage?
Ja, der Lohn ist, ich habe 200 Franken gekriegt und dort zumal ist nicht schlecht, oder? Dort ist ein Lohn von einem Arbeiter 50 bis 80 Rappen pro Stunde, oder?
Wie viele Tage hast du denn da müssen?
Boah, ich weiß keine Ahnung. Ein Sommer voll und ein Sommer nur, was noch dazu hat müssen kommen.
Und haben denn dort mal so Zeitungen in der Region oder so? Hat da gar nicht gross drüber geschrieben?
Nicht. Das ist nicht geschrieben worden. Nein. Nein. Weil mein Kollege, der hat Zeitungen vom Jahrgang 30 weg, aber da ist keiner vom Schellenursli geschrieben worden, überhaupt nicht.
Das hat dann niemand interessiert?
Nein.
Keine Sau hat den Schellenursli-Film interessiert, wo die Amis in den 50er Jahren gerüllt haben in der Region, während zwei Sommer. Keine Zeitungen haben darüber geschrieben und Internet und Facebook hat es halt noch nicht gegeben, wo Fotos hätten können auftauchen. Und auch die im Film mitgemacht haben, haben es nicht so wichtig genommen. Wo das Filmteam abgezogen ist, haben sie den Film vergessen und nie selber gesehen und auch niemandem mehr etwas erzählt davon, dass es eigentlich so kleine Filmstars gewesen sind im ersten Schellenursli-Film überhaupt. Nicht einmal ihren Kindern haben sie es erzählt.
Wir haben es nie erzählt von dem Film oder dass wir einmal oder dass der Notter Schellenursli gespielt hat. Das haben wir nie erzählt. Das sagen sie erst jetzt unsere Kinder. Warum haben wir uns das nie erzählt? Ich weiß nicht warum. Wir waren auch noch Kinder damals und nachher hat niemand etwas darüber geredet oder gesagt. Oder? Nein.
Da können wir uns heute nicht mehr vorstellen, dass ein Film von einem bekannten Buch quasi heimlich gerüllt wird, keine Bilder auftauchen und die Jungschauspieler so einen Einsatz einfach vergessen. Ich würde wetten, der Darsteller vom Schellenursli im Film, der jetzt dann rauskommt, erzählt seinen Kind sicher irgendwann, dass er der Schellenursli war, wenn er dann seinen Kind zum Beispiel Geschichte aus dem Buch vorliest. Und er hat sicher schon heute hunderte von Fotos auf seinem Handy mit dabei, vom Filmset. Nach dem Einsatz im Schellenursli-Film hat das Leben hier oben in der heilen Welt halt die geordneten Bahnen genommen. Tilly und der Not haben geheiratet, der Hof hat gewartet, arbeiten den ganzen Tag, die Kinder sind auf die Welt gekommen. Ein Sohn hat den Hof jetzt übernommen und mittlerweile haben die beiden 12 Enkelkinder. Die können jetzt dann auch den neuen Schellenursli-Film anschauen und dort werden sie dann den Grossvater im Einsatz sehen. Der Not hat dort zwar nicht mehr die Hauptrolle wie im Film in den 50er Jahren, aber als Engadiner Elpler-Original haben sie ihn mit Handkuss genommen, so als Alpöhi für alles, obwohl er hat sich überhaupt nicht darum bemüht.
Als Statist hätte man müssen anmelden. Oder? Und ich habe gesagt, ah, was? Dei? Und dann sind sie gekommen. Du musst unbedingt kommen. Das war im November. Ja. Und dann haben sie gesagt, Haar nicht schneiden und Bart auch nicht schneiden.
Und dann habe ich richtig ausgesehen, oder?
Die Typen vom Filmteam sind halt einfach immer wieder gekommen und haben nicht laut gelassen.
Du wärst der, der mit den Geissen gehen würde. Und am anderen Tag sagen sie, du hast nicht etwa 6 oder 7 Schafe und dann könntest du die ab Dorf drauf und wieder durchab. Und dann habe ich gemacht, oder?
Klettern hast du nicht mehr müssen?
Nicht. Das ist alles im Schnee gewesen. Das war im Winter, im Februar gewesen.
Und hat es wieder 200 Franken gegeben, oder?
Nein. Wir haben jeden Tag 80 Franken gekriegt. Essen, Transport und alles. Und warten und warten. Und am ersten Tag, einen Tag haben wir müssen einkleiden und dann schauen, schminken. Und dann, das sind sie, ich weiß nicht wie viel. Und dann sagen sie, ja, du noch, dir müssen wir nicht schminken, du passest genau dran.
Warten ist ja für dich nicht so das Problem. Da kannst du ja vom Jagen her. Bist
ja,
das
ja eben, da kann man schwätzen und dann kann man auch mit Freunden. Wir hatten immer noch ein Zelt dort, oder? Und dann haben wir gejasset oder Cinquine gespielt oder einfach. Das war schön.
Im Original Schellenursli gefällt es heute also immer noch, die Filmerei. Und zum Schluss frage ich den Not noch, wie das jetzt ist mit dieser heilen Welt, die ja im Schellenursli-Buch so ein bisschen gezeigt wird. Also das schöne Dorf, die Berge, die Natur. Und das ist ja sicher auch ein Grund, wieso dass wir Unterländer den Schellenursli besonders mögen. So unsere Sehnsucht nach der Natur und den Bergen. Für ihn sind die Bilder im Schellenursli-Buch, die auf uns teilweise auch bedrohlich wirken sollen, total beruhigend. Also zum Beispiel dort, wo der Schellenursli über den Schnee läuft, zum Maiensäß rauf.
Wenn man sieht, im Winter, wenn der Schellenursli auf den Maiensäß geht, das sind die einzigen Spuren. Nur von Gämsen oder von Hirschen sind noch ein paar Spuren und sonst ist alles heile Welt. Das haben wir da. Haben wir jetzt noch? Das haben wir jetzt noch. Und das ist, das sollte man mehr bewerten als die Konzentrationen von Skiliften und das ist etwas anderes. Oder wenn man da eine Bergtour macht im Winter mit Fell, das ist es kann am Tag vorher 20 Leute vom Berg sein und dann schneit es in der Nacht und dann bist du wieder der Erste. Jeden Tag bist du wieder der Erste, der am Berg besteigt. Und das ist schön.
Infot. Der Erste bist wie der Schellenursli im Umzug. Ich sitze mit dem Not und der Tilly Schlegel am Küchentisch beim Kaffee. Sie hat jetzt auch noch Guetzli angestellt. Es ist sehr gemütlich. Gerade so wie auf dem letzten Bild im Schellenursli-Buch. Da hockt er am Tisch, schaut uns, also mich, den Leser, ganz frech an, triumphierend, der Held halt, selbstbewusst. Auf dem Stuhl gegenüber liegt seine Trophäe, die grosse Glocke. Links hockt seine Mutter und rechts der Vater.
Dass es an dem Tag ein besonders gutes Mittag gegeben hat, das ist ja klar, gellend. Und ganz klar ist natürlich auch, dass der Ursli hat mögen essen wie ein Drescher. Nein, noch ein bisschen mehr.
Happy End. Auch bei dieser Sendung. Mitteilungen könnt ihr gerne schicken an input@srf3.ch und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit und setzt euch realistische Ziele. Es muss nicht immer die grösste Glocke sein.